Ende November hat die IDEA eine Zeitschrift rausgebracht mit der Überschrift, mit dem Titel: Was dürfen Christen noch sagen? Die Bibel unter Hassredeverdacht. Und sehr bezeichnend dafür, Anfang November, kurz vor dieser Zeitschrift, hat eine evangelische Freikirche hier in der Nähe in Riedling einen Brief vom Amt bekommen, dass ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt werden soll. Da sie einen Bericht vom Verfassungsschutz im Jahr 2013 auch als extremistische Gruppierung bezeichnet wurde. Und wenn sie jetzt diese Gemeinnützigkeit verlieren, bedeutet das für sie im schlimmsten Fall, dass sie all ihr Vermögen verlieren, ihr Vereinsvermögen und sogar ihr Haus. Eine Freikirche, die dafür bekannt ist, das Evangelium zu verkündigen, befindet sich aktuell in einer absolut ungewissen Situation. Und heute Morgen wollen wir uns ja das bereits gelesene Gebet aus Apostelgeschichte 4 zusammen anschauen, die ebenfalls, oder dieses Gebet wurde ebenfalls in eine Zeit hineingebetet, in der es gerade anfing, ungewiss zu werden. Eine Zeit, in der sich ein Umbruch abzeichnete. Eine Zeit, wo ich sage, menschlich gesehen, es ist absolut berechtigt, jetzt Sorge zu haben und Angst zu haben über das, was jetzt kommen wird. Und dieses Gebet möchten wir uns mit diesen vier Punkten zusammen anschauen. Erstens Gott, der Despot. Zweitens Gott gegen die Welt. Gottes Ratschluss und zum Schluss Gott greife ein. Und diese vier Punkte unter dem Überthema Gott erkennen im Gebet. Und das ist mein Wunsch und auch mein Gebet, dass wir Gott heute neu erkennen. Aber bevor wir jetzt so richtig ins Gebet einsteigen, das Gebet aus von dieser jungen Gemeinde, möchte ich nur kurz den Kontext wiedergeben, weil der ist tatsächlich entscheidend für dieses Gebet. In diesem Gebet der Gläubigen geht voraus, Joab hat es ja gelesen, dass Johannes und Petrus von den Priestern, den Hauptmann der Tempelwache und den Sadduzäern festgenommen wurde. Vers 1. Und sie wurden festgenommen, weil sie die Auferstehung der Toten in Jesus Christus gepredigt haben. Vers 2. Und das hat ihnen natürlich absolut nicht gefallen, denn Jesus konnte aus ihrer Sicht ja niemals der verheißene Messias sein. Hätte sich einiges bei ihnen ändern müssen. Das wollten sie nicht, das wollten sie nicht anerkennen. Was dann sehr, sehr interessant ist in diesem Text, am nächsten Morgen, dann als dieses Verhör beginnt, sind viel, viel mehr Männer anwesend als am Tag davor. Steht in Vers 1, am Tag davor sind es ein paar Priester, ein paar Sadduzäer und der Hauptmann der Tempelwache. Aber am nächsten Tag steht in Vers 5 und Vers 6, als nun der Morgen kam, versammelten sich die Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der Hohepriester waren. Und noch ergänzend Vers 15, da befahlen sie ihn, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen. Also am nächsten Morgen, als dann dieses Verhör gegen Johannes und Petrus losging, waren es viel, viel mehr Menschen. Wir lesen von den Obersten, wir lesen von den Ältesten, wir lesen von den Schriftgelehrten, sogar dem ganzen Geschlecht der Hohepriester. Und Vers 15, wir lesen von dem Hohen Rat, also dem sogenannten Sanhedrin. Und allein der Hohe Rat, dieser Sanhedrin, wissen wir, bestand aus 71 Männern, einschließlich des Hohepriesters, der ja auch hier genannt wird in dem Text, Annas. Der Hohe Rat war das höchste Gremium der Juden, wenn man so will, der oberste Gerichtshof. Höher ging es nicht bei den Juden. Das war die geistliche Elite. Und warum erwähne ich das jetzt so genau? Ich erwähne es daher, dass uns diese Situation jetzt wirklich mal bildlich vorstellen, was hier jetzt eigentlich, die gerade hier stattfindet, von der wir hier lesen. Johannes und Petrus standen auf jeden Fall mindestens 71 Männern gegenüber. Ich gehe davon aus, dass es weit mehr als 100 waren. Zum einen ja der Hohe Rat, diese 71 Männer. Mit Sicherheit war die Tempelwache da, zu schauen, dass nichts passiert. Das hohepriesterliche Geschlecht wird ja auch noch genannt. Und garantiert waren auch viele Pharisäer und Sadduzäer dabei, die nicht Teil des Hohen Rates waren, aber dennoch unbedingt wissen wollten, was jetzt endlich mit diesem Johannes und Petrus passiert, die blöderweise über Jesus so viel erzählen. Die einfach großes Interesse haben zu sehen, was da jetzt abgeht. Also man kann diese Situation so beschreiben, Johannes und Petrus gegen viele. Gut, streng genommen waren Johannes und Petrus nicht nur zu zweit, sie waren zu dritt. Der gelähmte Mann, den Petrus ein Kapitel zuvor geheilt hat, steht in Vers 14, stand auch bei ihnen. Aber wir lesen nicht, dass er irgendwie an diesem Gespräch, an diesem Verhör teilnimmt. Er stand aber dabei. So, was haben wir für eine Situation? Johannes und Petrus waren umzingelt von einer Wand von Männern. Sie standen der damaligen geistlichen Elite entgegen und alle waren gegen sie. Und sie standen Männern entgegen, die alle viel intelligenter und viel schlauer und viel geschulter waren als sie. Und es hat sogar der Hohe Rat selber gemerkt. In Vers 13 heißt es, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Also eigentlich ein richtig unfaires Verhör, ein richtig unfaires Gericht. Alle gegen diese zwei oder drei Männer, die ja noch bei Weitem nicht diesen Bildungsgrad hatten, wie alle anderen, die in diesem Raum saßen. Aber jetzt kommt dieses wunderschöne Aber, dieses göttliche Aber. Obwohl Johannes und Petrus diesen Männern maßlos unterlegen war, lesen wir, dass Johannes und Petrus dennoch Freimut hatten, zu ihnen zu sprechen. In Vers 13. Johannes und Petrus sind offenbar sind argumentativ so stark durch die Gnade Gottes, dass ihnen der Hohe Rat, zumindest zu dieser Zeit, erstmal nichts anhaben kann. Und auch lesen wir, und das ist aus dem Kontext, Petrus hat ein Kapitel zuvor diesen gelähmten Mann geheilt und das hat für Wellen gesorgt. Ganz viele Menschen kamen auch zum Glauben und das war ein richtiges Ereignis. Dieser Mann war über 40 Jahre sein Leben lang gelähmt und auf einmal kann er laufen. Und der Hohe Rat fürchtete, wenn sie jetzt Johannes und Petrus was antun, dann kann es gut sein, dass diese Menschen, die das gesehen haben und davon begeistert waren, sich vielleicht gegen sie stellen. Und das musste der Hohe Rat unter allen Umständen vermeiden. Weil wenn man eins weiß, der Hohe Rat war ja nicht, sag ich mal, das oberste Gremium, darüber gab es noch die Römer. Die waren die eigentliche Besatzungsmacht und wenn die Römer eins nicht wollten, dann waren es Aufstände. Aufstände in ihren Besatzungsgebieten und davor hatten die Juden Angst. Sie konnten es nicht darauf ankommen lassen, dass es zu einem Aufstand kommt, weil dann gibt's Ärger mit den Römern. Also zusammengefasst, der Hohe Rat konnte Johannes und Petrus hier zumindest zu dem Zeitpunkt erstmal nichts anhaben und sie fragen, was können wir jetzt tun? Wir können es ja dennoch nicht so weiterlaufen lassen, was hier passiert. Und was machen sie? Sie verbieten Johannes und Petrus, in dem Namen Jesu zu reden. Das ist ihnen nicht mehr erlaubt. Sie dürfen den Namen Jesu nicht mehr lehren und verkündigen, weil das Folgen haben wird. Sie drohen ihn und lassen sie dann gehen. Und anschließend lesen wir in Vers 23, dass Johannes und Petrus zurückgehen zu den Iren. Also die Apostel suchten ihre Vertrauten auf, ihre Mitgläubigen und erzählten ihnen alles, was gerade passiert ist in diesem Verhör. Und was machen sie dann? Was macht diese sehr junge Gemeinde? Sie diskutieren nicht. Stellen keine strategischen Überlegungen an, wie sie sich jetzt irgendwie dem Verbot gegenüberstellen sollen. Sie reden nicht darüber, ob sie jetzt vielleicht Jerusalem verlassen sollen, weil bis sich das alles irgendwie beruhigt, bis sie das vergessen haben. Nein, was machen sie? Steht, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Das Gebet ist ihre Antwort auf ihre Krise. Und sie waren sich einig, in dieser Situation müssen wir jetzt vor Gott treten. Und dieses Gebet möchten wir uns jetzt zusammen anschauen. Was haben die damaligen Christen in dieser Situation gebetet, als es ungemütlicher war, als es ungewiss wurde, als sie bedroht wurden? Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt, Gott, der Despot. Und ich lese nochmal Vers 24b. also dem Beginn des Gebetes. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Und lasst uns jetzt erstmal bei diesem ersten Wort stehen bleiben, Herr. Weil es ist so unglaublich zu sehen, mit was für einem Wort diese Gläubigen Gott hier ansprechen. Denn dieses Wort sagt ganz, ganz viel aus, dieses Wort Herr. Im Griechischen steht das Wort Despota, also, wo unser deutsches Wort herkommt, Despot. Und dieses Wort hat es richtig in sich. Wenn man mal nur in den Duden schaut, der Duden sagt, ein Despot ist ein unumschränkt herrschender oder ein Gewaltherrscher. Und wir sehen an dieser Bedeutung im Duden, dass die Bedeutung heute, so wie wir sie nennen, also das Wort Despot, eher für Gewaltherrscher verwendet wird. Tyrannische Herrscher werden als Despoten bezeichnet, wie jetzt zum Beispiel über Hitler wird als ein Despot gesprochen, über Stalin. Das waren Männer, die Macht hatten über das Heer, das Volk, die Nachrichten und das Gericht. Das sind für uns heute Despoten. Und dieses Wort war nicht immer so negativ, so wie wir es heute verwenden. Damals war das Wort eher positiv und nicht negativ belastet. Und meinte einfach in diesem Kontext die allerhöchste Art der Herrschaft, also der absolute Herrscher. Und es ist überwältigend zu sehen einfach, dass Petrus und Johannes, die kommen ja gerade von den Herrschern Israels, von dem obersten Gremium, aber ihnen ist ganz klar, schon ganz am Anfang, der eigentliche Herrscher ist Gott. Wir sehen hier, die damalige Gemeinde spricht Gott mit diesem sehr kräftigen und, wie ich finde, sehr treffenden Wort an, weil es das widerspiegelt, was unser Gott ist. Ein Herrscher. Die Gemeinde war sich von Anfang an bewusst, dass Gott über allem steht. Und dass sie nicht primär unter der Herrschaft des Hohen Rates stehen, dass sie nicht primär unter der Herrschaft der Römer stehen, die ja eigentlich das Sagen im Land hatten. Nein, sie standen primär und vor allem unter der Herrschaft Gottes. Denn es gibt niemand, der über Gott steht. Und woran erkennen wir das? Woran wissen wir, dass Gott über allem steht? Ich lese nochmal Vers 24. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Wieso wissen wir, dass Gott über allem steht, dass er der absolute Herrscher ist? Wir wissen es, weil Gott es ist, der alles geschaffen hat. Er hat die Himmel und die Erde geschaffen, er hat das Meer geschaffen, er hat alles geschaffen, was hier irgendwie rumläuft, rumkriecht, rumschwimmt. Alles, was da ist, hat Gott geschaffen. Somit lernen wir allein aus diesem Satz, aus dem ersten Satz dieses Gebetes, dass Gott jegliche Regierung nicht nur höchstpersönlich eingesetzt hat, wie es Daniel 2,21 sagt oder Römer 13,1-3, sondern Gott hat jede Regierung höchstpersönlich geschaffen. Jeder Mensch, der in jedwelchem Amt steht, in jedwelcher Regierung, wurde von Gott im Mutterleib gebildet, wie es David im Psalm 139 auch sagt. Also wie könnte dann jemand über Gott stehen? Es gibt niemanden, der über Gott steht, denn Gott ist der Despot, Gott ist der absolute Herrscher. Und somit macht sich die Gemeinde in ihrer Situation mit ihrem ersten Satz schon unglaublich Mut, indem sie sich Gottes Größe vor Augen führt. Indem sie erkennt, dass der Hohe Rat, wo sie gerade herkommen, nicht der absolute Herrscher dieses Landes ist. Nein, Gott ist es. Gott allein ist der, der über allem thront. Dann setzt die Gemeinde aus meiner Sicht jetzt nochmal richtig einen drauf. Das führt mich zum zweiten Punkt, Gott gegen die Welt. Und dazu lese ich die Verse 25 und 26 nochmals. Der durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erden standen da und die Obersten versammelten sich wider den Herrn und wider seinen Christus. Ich finde, diese Verse, die haben es einfach richtig in sich. Und hierbei muss man wissen, und es ist entscheidend zu wissen, die Verse haben sie sich jetzt nicht ausgedacht, diese Worte. Nein, das ist 1:1 ein Zitat aus Psalm 2. Und Psalm 2, am Anfang beschreibt ein Ereignis, in dem sich alle herrschenden Nationen zusammenschließen und gegen Gott und seinen Messias Jesus Christus rebellieren. Also es wird eine Heeresmacht gebildet, die Gott zur Strecke bringen möchte. Und diese Verse zitieren sie hier. Es ist so unglaublich schön zu sehen, wie Gott auf so ein Vorhaben reagiert. Und diesen Vers möchte ich lesen aus Psalm 2, einfach den nächsten Vers aus diesem Zitat von dieser Gemeinde aus Psalm 2. Und das ist Vers 4. Also Psalm 2, Vers 4 ist die direkte Antwort auf dieses Vorhaben, wenn sich alle Menschen gegen Gott vereinen. Da steht, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Also Gott kann nichts anderes als zu lachen. Der Gedanke ist absolut lächerlich. Denn die Welt hat nicht den Hauch einer Chance gegen Gott. Und das ist so interessant, Gott lacht nicht mehr nur, er verspottet sie zusätzlich noch, dass sie ja so tatsächlich so dumm sind, auf die Idee zu kommen, dass sie nur den Hauch einer Chance gehabt oder haben. Wie könnten die Geschöpfe eine Chance haben gegen den allmächtigen Schöpfer? In diesem Kontext aus Psalm 2 wenden die Christen nun auf ihre Situation an und erinnern sich an das, was bei Jesus Christus passiert ist. Das ist Vers 27. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wieder deinen heiligen Knechten Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Die Gemeinde nimmt diese zwei Verse aus Psalm 2 und wendet diese auf Jesus Christus an. Denn sie sehen ganz offensichtlich die Erfüllung von Psalm 2 in dem Kreuzestod Jesu. Als sich Herodes, wie es dort steht, Pontius Pilatus, sowohl die Nation und die Völker Israels gegen Jesus Christus aufgelehnt haben, gegen diesen Gesalbten, gegen diesen heiligen Christus. Bei der Kreuzigung unseres Herrn und Heilands Jesus Christus haben sich alle gegen Gott und seinen Messias versammelt. Alle haben gegen Gott und seinen Messias rebelliert dort am Kreuz. Alle wollten Jesus töten. Und was war die Folge davon? Und die Menschen können ja jetzt leicht denken, ja, Jesus ist ja auch gestorben, ja, wir haben gewonnen, wir haben erfolgreich rebelliert. Aber nein, und das wissen wir, Jesus Christus hat den größten Sieg am Kreuz auf Golgatha errungen, der jemals errungen wurde. Und dadurch, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, hat er die Sünde ein für alle Mal besiegt. Und das ist so wunderschön zu sehen, wie Gott wirkt. Die Menschheit dachte, sie hätte Jesus besiegt. Satan dachte, er hätte Jesus besiegt, als sich alle dort am Kreuz gegen Gott und seinen Messias gerichtet haben. Sie haben alle gedacht, sie haben gewonnen. Aber das Gegenteil ist passiert. Jesus gewann alles. So wie es in Psalm 2 auch beschrieben wird. Es ist lächerlich zu denken, dass die Menschen gegen Jesus Christus erfolgreich rebellieren können. Mit dieser Erfüllung des Zitates aus Psalm 2 macht sich die Gemeinde Mut. Denn es ist einfach lächerlich zu denken, dass auch die jetzigen Menschen, der Hohe Rat, mit dem sie es gerade zu tun haben, nur den Ansatz einer Chance gegen Gott haben. Doch das dürfen wir auch heute mitnehmen. Wir stehen auch auf der Seite dieses unglaublichen Gottes, der die Macht über allem hat. Nichts ist ihm gleich. Und selbst wenn sich heute alle Heeresmächte dieser Welt gegen Gott erheben würden, mit anderen Worten, wenn sich alle Herrscher dieser Welt mal einig wären und an einem Strang ziehen, ein Heer bilden, alle Panzer, alle Soldaten zusammenschmeißen und gegen Gott rebellieren würden, wäre das auch nur lächerlich. Weil die Menschen keine Chance haben gegen unseren Gott und seinen Messias. Jesus Christus wird von niemandem entthront. Und dieses Wissen gab der Gemeinde unheimlichen Mut. Und kommen wir zum dritten Punkt, Gottes Ratschluss, Vers 28. Um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt schauen wir uns aus meiner Sicht irgendwo auch so die Spitze dieses Gebetes an, auf die alles hinläuft, und zwar Gottes Souveränität. Der Gemeinde war nämlich bewusst, dass Herodes, Pontius Pilatus, die Nation, die Juden, wie es in Vers 27 heißt, nur Jesus ans Kreuz bringen konnte, weil Gott es bestimmt hat. Das ist der einzige Grund. Und die Gemeinde hat schon ganz am Anfang verstanden, alles was passiert, alles was in ihrem Leben passiert, das kann kein Unfall sein. Es gibt keinen Unfall bei Gott. Etwas, womit Gott nicht gerechnet hätte. Und genauso, und das sehen wir vor allem an dem Tod Jesu am Kreuz. Die Menschen konnten Gott nur töten, das ist so wichtig, konnten Jesus nur töten, weil Gott es so bestimmt hat. Und weil dem so ist, können Petrus und Johannes und die gesamte Gemeinde, die Gläubigen, sich im Klaren sein, wenn es vielleicht jetzt zu einer Verfolgung kommen sollte aufgrund ihres Glaubens, dann ist auch das in Gottes Ratschluss. Denn Gott weiß am besten, was es benötigt, damit er die maximale Ehre bekommt. Wir haben es mit einem Gott zu tun, dem einfach nichts aus dem Ruder läuft. Auch wenn es manchmal vielleicht augenscheinlich so aussehen mag. Aber Gott hat einen Ratschluss, einen Plan und diesen verfolgt er und dieser ist gut für uns, weil er von Gott kommt. Und ich denke, wir dürfen mit Spurgeon einstimmen, der einmal sagte, die Souveränität Gottes ist das Kopfkissen, auf dem meine Seele ruht. Auch wenn wir vielleicht manche Situationen in unserem Leben nicht verstehen, dürfen wir dennoch wissen, dass Gott diese Situation nicht nur zugelassen hat, nein, er hat sie persönlich so geführt. Denn Gott sieht das große Ganze. Gott sieht, welche Umstände, welche Situationen, welches Leid, welche Freuden gut für uns sind, damit sein Ratschluss zustande kommt. Gott gebraucht dein Leben, deine Umstände, um sich die größte Ehre zu bringen, um sein Reich zu bauen. Und ich hoffe einmal, dass dieses Wissen auch um der Souveränität Gottes uns hilft, den Situationen vielleicht auch anders zu begegnen, sodass wir uns vielleicht auch mal fragen, wenn wir auch was nicht verstehen, wenn diese Situation jetzt von Gott kommt, wie kann ich ihm jetzt vielleicht dennoch hierin die meiste Ehre geben? Aber vielleicht sitzt du gar doch hier drin und haderst genau mit diesem Wissen, dass Gott souverän ist, dass Gott alles lenkt. Du klagst Gott vielleicht gerade ganz aktuell wegen deinen Umständen an, wegen einer Situation in deinem Leben, weil du es einfach nicht verstehen kannst. Wieso hat er das so geführt? Vielleicht bist es du nicht selber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde gerade hier allgemein die Welt so, auch durch die Medien, man kriegt so viel mit und leidet und fragt, warum das? Ich weiß, Benny hat es mir gesagt, ihr habt ja auch von dem Fall bei uns in der Gemeinde gehört, von der Tina, also wo du fragst, warum? Ich verstehe es nicht. Es sind Sachen, die sind da, die können wir nicht verstehen, die tun uns weh, die nehmen uns mit. Aber Jesus kennt die Situation. Jesus war in derselben Situation. Er war dort in Gethsemane, kurz vor seinem Tod. Er wollte nicht sterben. Er wollte diesen bitteren Kelch des Zorns nicht trinken. Und sagt ja Gott und ringt mit Gott im Gebet her. Ich will es eigentlich nicht, weil es so schwer und ich weiß ganz genau, was auf mich wartet. Dieser Zorn, der so furchtbar ist. Aber durch das Gebet bekam Jesus die Kraft, seinen Willen, den Willen seines Vaters unterzuordnen. Und ich denke, wir kennen alle diese bekannten Worte aus diesem Gebet, wo Jesus sagt, denn nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und daher, wenn du vielleicht auch in einer Situation bist, wo du gerade damit haderst, warum ist das so? Warum ist das eingetroffen? Möchte ich dich einfach ermutigen, sprich mit Gott. Sprich so lange, bis du Frieden daran findest. Hör nicht auf, mit Gott zu sprechen, bis du dich seinem Willen unterordnen kannst. Und ich kann dir nicht versprechen, dass du je alle Situationen in deinem Leben verstehst, warum sie so eingetroffen sind. Das dürfen wir einmal mit Gott klären. Das können wir nicht. Aber wir dürfen dennoch in ihm Ruhe finden. In seinem Willen, in seinem Ratschluss. Weil er ist besser. Und das daran dürfen wir festhalten. Und das durfte auch die Gemeinde sehen. Keiner will Verfolgung, keiner will bedroht werden. Aber Gottes Ratschluss ist besser. Kommen wir zum vierten Punkt. Gott, greife ein. Und wir haben bis jetzt gehört, dass Gott der absolute Herrscher ist über allem. Er ist der Despot. Wir haben gehört, dass niemand und nichts eine Chance gegen Gott hat, selbst wenn sich alle vereinen, was auch im Tod Jesu Christi passiert ist. Die Menschheit hat keine Chance gegen Gott. Wir haben gehört, dass nichts außerhalb von Gottes Ratschluss ist, da Gott souverän ist. Und jetzt eine Frage an dich mal persönlich. Du durftest das gerade hören, mit was für einem gewaltigen Gott wir es zu tun haben. Welches Anliegen würdest du jetzt in der Situation dieser Gemeinde an Gott richten? Oder noch anders persönlicher gefragt, ich finde es auch gar nicht so unwahrscheinlich, stellen wir uns vor, unsere Regierung hier in Deutschland verbietet uns, in dem Namen Jesu Christi noch weiter zu sprechen. Was wäre dein Gebet? Worum würdest du ihn bitten? Worum würde die Berg hier in Tübingen, wenn sie sich dann zusammentrifft und betet, worum würden wir beten? Lesen wir nochmals, worum die Gläubigen gebetet haben, welche Bitte sie an Gott gerichtet haben. Vers 29 und Vers 30. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Worum beten diese Gläubigen? Sie bitten Gott darum, dass er ihm Freimütigkeit schenkt, dennoch über Gottes Wort, über Jesus zu sprechen. Mit anderen Worten bitten sie Gott um Mut. Herr, gib uns mehr Mut, von Jesus zu reden, obwohl wir diesen Namen jetzt eigentlich nicht mehr nennen dürfen. Denn wir sind deine Knechte, wie sie sich hier bezeichnen. Wir sind deine Sklaven und wir möchten genau das tun, was du möchtest. Und ich finde es so unfassbar schön zu sehen, dass die Gläubigen von Gott so sehr begeistert waren, dass sie, auch wenn es Folgen haben könnte, Gott unbedingt gehorsam sein wollten. Denn sie haben erkannt, Gott ist der Despot. Er ist ihr Herrscher und sie sind seine Knechte. Und sie möchten das tun, was Gott möchte. Und die Gemeinde, diese jungen Gläubigen, wussten ganz genau, was Gott möchte in ihrer Situation. Denn Jesus hat es ihnen kurz vorher noch gesagt, bevor er emporgehoben wurde. Und das finden wir in Apostelgeschichte 1,8. Jesus hat ihnen ganz klar gesagt, wenn ich weg bin, hier, das tut. Apostelgeschichte 1,8, im zweiten Teil heißt es, sie sollen seine Zeugen sein in Jerusalem, wo sie gerade leben, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Sie wussten, das ist Gottes unwiderruflicher Wille. Denn Gott hat sie durch sein Evangelium aus ihrem alten Leben gerettet und mit demselben Evangelium schickt er sie wieder in die Welt hinein. Und daher bitten sie Gott um Mut, genau das auszuführen. Und es ist so bezeichnend, sie beten nicht nur um Mut, in Anbetracht von Gottes Größe, dass wir sehen, wer er ist, was er getan hat und dass ihnen niemand was anhaben kann, langt es ihnen noch gar nicht. Sie bitten Gott noch um viel, viel mehr. Sie trauten Gott Großes zu. Und deswegen bitten sie Gott nicht nur um Mut, um Freimütigkeit, sie bitten um Heilungen. Sie bitten um Zeichen und Wunder, dass Gott sie unterstützt mit den Worten, die sie aussprechen. Dass Großes passiert, dass nicht nur Freimut da ist, sondern dass gewaltige Dinge passieren. Sie haben auch an einen großen Gott geglaubt. Das sehen wir hier, der auch Großes tun kann. Und ich finde es so interessant und so wundervoll. Und all das tun sie und all das bitten sie durch den Namen Jesus Christus. Der Name wurde von diesen Herrschern verboten, von dem Hohen Rat. Und worum beten sie? Dass, egal was sie jetzt sagen, dieser Name einschlagen soll wie eine Bombe. Darum bitten sie Gott. Sie bitten Gott, dass er mächtig eingreifen soll, auch wenn die Herrscher das jetzt nicht wollen. Weil sie wussten, Gott will es. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Gebet hoffe ich, und das ist mein Wunsch für dich und für mich, dass es eine Ermutigung ist. Denn dieses Gebet zeigt uns, mit was für einem großen Gott wir es zu tun haben. Und dieses Gebet kann dir und mir heute helfen, dich nochmals neu unter den Willen Gottes zu stellen, nach Gottes Willen zu leben. Dann stell dir dieses Gebet mal praktisch vor. Mach dir nochmal ganz bewusst, oder ja, wirf dir vor Augen, wer Gott ist. Gott ist ein allmächtiger Gott. Sei dir im Klaren, dass Gott der absolute Herrscher ist und niemand in der Welt, auch die ganzen Heeresmächte, ihm nichts anhaben können. Und jetzt geh weiter, hab dieses Wissen vor Augen und geh weiter und stell dir vor, du stehst gerade neben Jesus Christus dort am Kreuz auf Golgatha. Du siehst sein Sterben, wie bestialisch er gelitten hat. Wie sie ihn beleidigt haben, wie sie ihn bespuckt haben, wie sie gegen ihn rebellieren und wie er stirbt. Damit du und ich Vergebung erfahren dürfen. Du stehst dort am Kreuz, siehst Jesus hängen und dann weißt du, dass das kein Unfall war. Gott hat das jetzt so bestimmt, damit du und ich wieder in Gemeinschaft mit Gott leben können. Damit deine und meine Schuld bezahlt wird. Und jetzt, mit diesem Wissen vor Augen, versuch mal, dich ganz bewusst gegen Gottes Willen zu entscheiden. Ich persönlich finde es schwer. Denn dieses Wissen macht es schwer, Gottes Wort nicht weiter sagen zu wollen, da wo wir gerade stehen. Dieses Wissen macht es schwer, wenn du vielleicht gerade dabei bist, eine falsche Entscheidung zu treffen, diese jetzt auch wirklich durchzuführen. Dieses Wissen macht es schwer, deinem Partner nachher nicht zu vergeben, diese Ungereimtheiten auszuräumen. Auch wenn er dich wieder in der gleichen Sache verletzt hat oder du ihn verletzt hast. Dieses Wissen macht es unglaublich schwer, in Uneinigkeit mit einem deiner Geschwister oder wem auch immer zu leben. Dieses Wissen macht es schwer, eine Lüge immer noch aufrechtzuerhalten. Dieses Wissen macht es schwer, nicht für Gott leben zu wollen. Man könnte an dieser Stelle noch viele Beispiele nennen. Wir sehen an diesem Gebet, wenn wir einen klaren Blick auf Gott haben, auf sein Wesen, wenn wir einen klaren Blick auf Jesus Christus dort auf Golgatha haben, dann ist dein Leben außerhalb des Willen Gottes schwer. Und das sogar, auch wenn es uns augenscheinlich Nachteile bringt, sogar wenn Verfolgung droht und vor dieser Situation stand die Gemeinde. Denn ein Blick auf Gott und sein Wesen, wenn wir ihn erkennen, und sein Messias, Jesus Christus, dann treibt uns das in die Nachfolge. Dann wollen wir als seine Knechte leben, als seine Sklaven. Warum? Weil er so herrlich ist. Das ist der Motor unseres Lebens. Und hier in diesem Gebet sehen wir ganz praktisch einen der größten Zwecke des Gebets schlechthin. Denn durch das Gebet lernen wir uns unter Gottes Willen zu stellen. Und darin sogar Frieden zu finden. Denn durch das Gebet wird Gottes Wille mehr und mehr zu meinem Willen. Wenn wir im Gebet vor Gott erscheinen, vor seinem Angesicht erscheinen, das ist das, was verändert. Ja, zum Schluss möchte ich tatsächlich jetzt mit einer absoluten Ermutigung enden. Weil einfach dieser Text mit einer Ermutigung endet. Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott er hört Gebete, welche in seinem Willen sind. Und hier an dieser Stelle trifft genau das ein, was Jesus ihnen verheißen hat in Apostelgeschichte 1-8. Ich habe den Anfang ganz bewusst unterschlagen. Am Anfang steht oder sagt Jesus, und ihr werdet Kraft empfangen, wann? Wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und das ist so eine Ermutigung. Jesus verheißt ihnen, dass sie Kraft bekommen werden, seinen Willen zu tun, damit sie seine Zeugen sein können. Und diese Kraftquelle ist der Heilige Geist. Und genau das trifft hier ein. Der Geist kommt über sie und gibt ihnen Kraft, seine Zeugen zu sein, sein Wort in Freimütigkeit weiterzugeben. Und das ist so eine unglaubliche Ermutigung, weil vielleicht geht's dir auch wie mir. Vielleicht denkst du auch oft über dich, wenn es wirklich mal ernster wird. Wenn es mal schwerer wird, Gottes Willen zu tun. Dass dir vielleicht die Kraft fehlen wird, treu zu bleiben, wenn es drauf ankommt. Aber dieser Text ermutigt uns, Gott wird die Kraft schenken. Diese Kraft können wir aus uns heraus nicht selber produzieren. Aber Gott kann es und wird es tun, damit wir ihm wohlgefällig leben. Und das ist auch so beruhigend und auch so zufriedenstellend, wenn auch schwere Zeiten auf uns zukommen, wenn es härter wird, wenn wir seinen Willen nicht verstehen. Dann wird Gott uns die Kraft geben. Wir müssen sie nicht in uns suchen, weil dort werden wir sie eh nicht finden, diese Kraft. Wir müssen uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, wenn wir in Gottes Willen wandeln wollen. Nein, ganz im Gegenteil. Gott gibt uns die Kraft, in seinem Willen zu wandeln. Gott schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Und daher, lasst uns immer wieder auf unseren wunderbaren Gott schauen. Lasst uns immer wieder auf unseren wunderbaren Jesus schauen, damit es dazu führt, dass wir in seinem Willen wandeln wollen, durch seine Kraft, um ihm zu Ehre. Und möge auch vielleicht dieses Gebet, vielleicht auch mehr und mehr unser Gebet werden, dass wir einfach zuversichtlich beten, Gott einfach damit anzubeten, wer er ist, weil das verändert. Das verändert. Wenn wir einen großen Gott haben, dann wird das Problem auch kleiner und gibt uns vor allem auch Zuversicht im Gebet, auch Gott zuzutrauen, dass er das tut, worum wir bitten. Und es ist so schön, hier zu sehen, Gott wirkt, wenn wir nach seinem Willen beten, und Gott wirkt auch heute noch. Und das wünsche ich euch als Gemeinde, das wünsche ich mir, dass wir diese Zuversicht haben. Gott hat sich nicht verändert, Gott ist derselbe gestern, da wie auch heute. Und Gott kann, Gott wird, und das ist so wunderbar. Amen.